Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören! Heute hörst du einen Podcast mit Dr. Anke Steuerer und Dr. Johanna Harris aus dem Bundesvorstand des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen zum Thema Blackbox – Kinder- und Jugendarztpraxis.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute muss ich am Anfang ein bisschen was erzählen. Und zwar ist es so, dass wir hier eine kleine Serie starten wollen. Und wenn ich wir sage, dann stelle ich gleich die Protagonisten dieser Serie vor. Aber es soll um das Thema der ambulanten Kinder- und Jugendversorgung gehen im ärztlichen Bereich, also um die Niederlassung im Kinder- und Jugendbereich. Und wir wollen in dieser Serie von Podcasts, es werden insgesamt 10 Stück sein, wollen wir eben beleuchten, wie das funktionieren kann. Also für wen so eine Niederlassung überhaupt interessant sein könnte, welche Aspekte es dabei gibt, wie das technisch funktioniert, wie man einen Sitz findet, wie man vielleicht unterschiedlich arbeiten kann, welche Konzepte es da gibt und so weiter und so weiter. Aber bevor wir das nochmal ein bisschen anteasern und weiter beschreiben, möchte ich euch gerne die Protagonistin hier vorstellen, die auch die Idee zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Serie hatten, nämlich die Dr. Johanna Harris und die Dr. Anke Steurer. Liebe Johanna, liebe Anke, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für eure Zeit und für den Impuls überhaupt zu diesem Podcast.
Vielen Dank für die Einladung und auch, dass du mit uns machst hier, Kai. Wir freuen uns.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Sehr gerne. Anke, darf ich dich als erstes einmal bitten, dich vorzustellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer du bist? Und so ein bisschen auch verstehen, warum dir das so wichtig ist, über dieses Thema Niederlassung im Kinder- und Jugendärztebereich zu sprechen.
Ja, hallo Kai, hallo liebe Hörer. Mein Name ist Anke Steuerer. Ich bin 1971 geboren, verheiratet, habe zwei mittlerweile jetzt gerade mal erwachsene Kinder, die 18 und 21 Jahre alt sind und bin bereits seit 2007 niedergelassen als Kinder- und Jugendärztin. Am Anfang war ich in der Einzelpraxis. Und seit 2009 teile ich mir die Praxis mit einem Kollegen und einer weiteren Kollegin. Ich habe ansonsten so das ganz normale, klassische Weiterbildungsangebot zum Kinder- und Jugendarzt durchlaufen, war in der Klinik viele Jahre, bis ich dann eben die Praxis als sehr gute Alternative für mich und vor allem für meine Familie wahrgenommen habe. In den letzten Jahren habe ich mich zunehmend mehr für die Berufspolitik interessiert und im Rahmen dessen kam dann irgendwann auch relativ rasch das Thema auf, gibt es denn viele, die uns nachfolgen wollen? Gibt es denn andere, die auch gerne in der Niederlassung arbeiten wollen? Und mit Johanna zusammen sind wir mittlerweile im Bundesvorstand des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, teilen uns dort ein Amt. Und da ist natürlich das Thema Nachwuchs in der Kinder- und Jugendmedizin ein ganz großes Thema, für das unter anderem wir auch zuständig sein sollen. Und so kamen wir so ein bisschen auf die Idee, das auch mit dem Podcast in die Öffentlichkeit zu tragen.
Ja, vielen Dank, Anke. Also das heißt, ihr seid beide berufspolitisch tätig im BVKJ. Und das auf Bundesebene, das heißt, ihr investiert da viel Zeit und Herzblut rein. Und ja, Johanna, du müsstest dich auch mal bitte vorstellen, weil ja, wir wollen auch von dir wissen, was deine Geschichte, was hat dich motiviert, diesen Podcast hier anzustreben?
Das mache ich sehr gerne. Ich bin 1981 geboren. Ich wohne in München, wo ich auch studiert habe. Ich habe auch einen relativ klassischen Weg in die Niederlassung gehabt. Ich habe zuerst nach meinem Studium in den Kinderkliniken Altötting und München-Harlaching gearbeitet und dann nach der Geburt von meinem ersten Kind 2013 eine Anstellung in einer Praxis gefunden hier in München als Weiterbildungsassistentin und habe dann nach dem zweiten Kind 2015 dann auch den Facharzt gemacht. Und dann hat mein Vorgänger relativ überraschend beschlossen, die Praxis abzugeben, sodass sich dann ein bisschen früher als eigentlich so gedacht die Möglichkeit für mich ergeben hat, eine eigene Praxis quasi zu übernehmen, im Team auch. Und nach ein bisschen Abwägen und nach vielen Überlegungen, die wir versuchen auch im Laufe des Podcasts so ein bisschen durchzugehen, habe ich das dann sozusagen in gemeinsamer Entscheidung natürlich mit meinem Mann auch gemacht und bin jetzt seit 2017 niedergelassen in einer Praxisgemeinschaft. Das ist eine relativ große, wir nennen uns Praxiszentrum mit einer Gynäkologin, einer hausärztlich tätigen Internistin und noch einer weiteren Pädiaterin. Und das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und neben der Praxis wollte ich schon früher dann sozusagen aber auch versuchen, die Versorgung der Kinder und Jugendlichen insgesamt so ein bisschen auch zu verbessern und habe versucht, im Berufsverband da ein bisschen am Ball zu bleiben, nachdem ich während der Assistenzarztzeit eine Hälfte von einem Assistentensprecherinnen-Duo war und darf jetzt eben seit Herbst mit der Anke zusammen im Bundesvorstand ein geteiltes Amt bekleiden und wir versuchen da ein bisschen unseren schönsten Beruf der Welt, wie wir ihn immer nennen, ein bisschen in die Breite zu tragen.
Wollt ihr beiden oder einer von euch nochmal kurz was zum BVKJ sagen? Was macht ihr da konkret in diesem Berufsverband? Was ist so euer Hauptanliegen?
Also der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte ist in Deutschland ein sehr großer Berufsverband. Wir vertreten immerhin 11.500 Mitglieder aus Praxen, Kliniken und dem öffentlichen Gesundheitswesen.
Und wir heißen auch inzwischen Kinder- und JugendärztInnen mit Sternchen sozusagen. Das ist sozusagen ein bisschen gegendert, aber es bildet natürlich vor allem auch die Geschlechterverteilung im Berufsverband durchaus gut ab.
Der BVKJ ist vor allem zuständig für eine bestmögliche gesundheitliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Das hat die Johanna ja gerade schon so angesprochen. Das ist tatsächlich eigentlich so das größte Anliegen, das wir haben, dass wir nicht nur allein unsere kleinen Patienten und auch größeren Patienten in unseren Praxen gut versorgen, sondern dass eben auch das gesamte Rahmenprogramm für die Kolleginnen und Kollegen gut ist. Und da gehört eben eine gute Aus- und Weiterbildungsstruktur dazu. Es ist ja in den letzten Jahren durchaus üblich geworden, dass gerade die im Primärarztbereich tätigen Kolleginnen und Kollegen auch in die Praxen bereits in der Weiterbildungszeit wechseln. Das heißt, wir haben zunehmend Weiterbildungsassistentinnen in unseren Praxen. Der BVKJ ist zuständig auch dafür, natürlich über das Thema auch Honorare immer wieder zu sprechen. Es werden viele Fortbildungen für Ärztinnen und auch für das gesamte Praxispersonal organisiert. Und es findet insbesondere dann natürlich auf der Bundesebene, aber auch auf den Landesebenen ein sehr ausführlicher Austausch mit den Politikern statt, die ja durch ihre Gesetzgebung auch die Grundlage für die Gesundheitsversorgung in Deutschland legen. Wir haben, glaube ich, als Berufsverband eine sehr gute digitale Vernetzung und sind da so ein bisschen Wegbereiter auch. Das sind auch viele andere Berufsgruppen bei den Medizinern so ein bisschen schielen da nach den Pädiatern. Es gibt ein sehr gutes Austauschnetz, das sogenannte PAD-Inform. Das haben wir schon seit vielen, vielen Jahren, wo wir sehr viel Informationen bekommen können. Und es gibt mittlerweile so einen unidirektionalen App-Kanal, wo alle Informationen aus dem Bundesvorstand und aus den jeweiligen Landesvorständen an die Mitglieder verschickt werden können, was Änderungen in irgendwelchen Honoraren betrifft, was Änderungen, irgendwelche Vorgaben sind, sodass man sich nicht immer mühsam durch alle Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigung durchwuseln muss, sondern das eigentlich so nochmal speziell aufbereitet informiert wird.
Also ich glaube so insgesamt kann man sagen, zum einen macht der BVKJ Advocacy, also wir setzen uns immer für die bestmöglichste Versorgung für Kinder und Jugendlichen ein und es geht direkt einher mit einer guten Honorierung und einer guten ambulanten Versorgung. Wenn es den Kinder- und Jugendärztinnen gut geht, dann können wir auch die Kinder und Jugendlichen gut versorgen.
Und das Ganze ist ja eine Vereinsstruktur, richtig?
Ja.
Genau, man kann Mitglied werden, sowohl als Weiterbildungsassistentin, da ist es sogar auch anfangs kostenlos. Man kann dann als angestellte Ärztin Mitglied werden und dann, je nachdem, wie viel man arbeitet und wie viel man dann auch von den Angeboten profitiert, ändert sich dann auch der Mitgliedsbeitrag.
Die Folge heute, die erste Folge dieser Serie, soll ja so ein kleiner Teaser und Appetizer sein sozusagen. Welche Kolleginnen und Kollegen wollt ihr insbesondere ansprechen? Dürfen jetzt nur diejenigen zuhören, die auch tatsächlich drüber nachdenken, in die Pädiatrie reinzugehen oder wie ist das?
Wir freuen uns über jeden, der zuhört, über jede und jeden. Wir möchten gerne Medizinerinnen und Mediziner ansprechen, aber auch Studierende, die sich für die Arbeit als Ärztinnen und Ärzte in der Praxis interessieren und einfach Informationen suchen, welche Möglichkeiten sich da auftun, außerhalb des Krankenhauses, weil das ist ja oftmals der erste Weg nach dem Studium, aber es gibt eben durchaus noch andere Möglichkeiten. Und nachdem wir jetzt beide Pädiaterinnen sind, wird es natürlich aus der Kinder- und Jugendmedizin mehr Infos geben. Aber es gibt ganz viele Bereiche, die auch für andere Fachgruppen interessant sind, wenn es um die Sitzvergabe geht, wenn es um Kooperationsformen geht, wenn es um Abläufe, Vorgaben und Regularien geht. Und sogar einzelne Abschnitte eventuell könnten interessant sein für medizinische Fachangestellte oder für Angehörige von Ärztinnen und Ärzten, die dann abends beim Abendessen dann auch mal mitreden wollen, woher denn das Honorar überhaupt kommt in so einer Praxis.
Ich finde es super, dass ihr selbst die Erfahrung gemacht habt, wie man sich niederlässt und wie das ist und dass ihr jeden Tag in diesem System arbeitet, in Anführungszeichen. Bevor wir jetzt nochmal ganz kurz so einen Ausblick geben auf die unterschiedlichen Folgen, es sollen ja insgesamt 10 Folgen sein, würde ich mich total freuen, wenn ihr nochmal so jeweils einzeln sagen könntet für euch persönlich, was war für euch so oder was ist so die größte Bedeutung der Niederlassung für euch persönlich gewesen? Was ist so die Konsequenz für euer Leben gewesen daraus?
Vielleicht fange ich mal an.
Gerne.
Ich habe einen Mann, der selber eine Selbstständigkeit hat und der hat sich tatsächlich erst 2 Jahre, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, als Ingenieur in einem Planungsbüro selbstständig gemacht und wir haben festgestellt, damals schon, dass es sehr viele Freiheiten gab, obwohl viel gearbeitet werden musste. Aber man konnte eben doch vieles flexibler gestalten, als man das in einem festen, starren Angestelltenverhältnis macht. Und wie mir dann relativ spontan die Übernahme einer Praxis angeboten wurde, war tatsächlich mein Mann derjenige, der mich da total gepusht hat und gesagt hat, das machst du, das ist tatsächlich deine Art, dein so ein bisschen freiheitlich denkendes Wesen. Und ich glaube, das wird gut. Und auch wenn das super anstrengend wird, so 2 Selbstständigkeiten parallel und dann auch noch 2 kleine Kinder dazu. Meine Kinder waren noch nicht mal 2 und 5 Jahre alt, als ich mich niedergelassen habe. Ich war dann da sehr motiviert. Und ich glaube, das hat auch die ganze Zeit jetzt mein Arbeiten in der Praxis geprägt, dass man vieles selbst gestalten kann und sehr frei ist. Und das würde ich auch gerne so den Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, vermitteln.
Wie ist es bei dir, Johanna?
Ich habe auch gerne in der Klinik gearbeitet. Ich fand die Arbeit da auch spannend. Ich fand manchmal, dass zu wenig Zeit für die einzelnen Patienten war. Man hat sozusagen sie in schwierigen Situationen kurz begleitet und versucht, das zu verbessern. Und habe aber natürlich so ein bisschen mehr Möglichkeiten dann in der Praxis eben als Weiterbildungsassistent auch mitbekommen, also so eine engere Patientenbindung und gleichzeitig eben auch zusätzlich die Möglichkeit, eben auch Konzepte ein bisschen zu ändern, zu sagen, okay, was funktioniert für mich, wie möchte ich arbeiten, Zum einen, was erwarte ich von meinem Leben auch außerhalb vom Beruf? Was erwartet mein familiäres, soziales Umfeld von mir? Und wie möchte ich sozusagen meinen Beruf gestalten? Wie möchte ich quasi effektiv sein und den Kindern und Jugendlichen auf dem Weg helfen? Und das war im Grunde in der Niederlassung am besten zu machen, vor allem aber auch im Team. Und das ist auch eine ganz wichtige Info, die wir den Kolleginnen und Kollegen mitgeben wollen. Natürlich sind es viele Regularien, die erstmal auf einen einprasseln, deutlich mehr, als man in der Klinik vielleicht den Eindruck hat, aber es ist alles machbar. Und wenn ihr es im Team macht, könnt ihr es auch aufteilen. Ihr seid freier in der Sprechstundengestaltung, als man sich denkt. Es ist möglich, bestimmte Tage mit bestimmten Themen zu füllen. Also man ist tatsächlich flexibler und hat dadurch eine bessere Work-Life-Balance, als es für mich in der Klinik möglich war.
Super. Habt ihr Lust, dann einmal einen Ausblick zu geben auf die Folgen, die jetzt kommen werden, auf die 9 weiteren Folgen?
Möchtest du die ersten 5 machen, Anke, und ich die letzten dann?
Okay, also wir würden gerne anfangen als allererstes Mal, wir haben es schon so ein bisschen angerissen, die Vereinbarkeit Praxis und Familie. Wie geht das? Was gibt es für verschiedene Zulassungsformen? Wie sieht das aus mit Vertretungen, Sicherstellungsassistenten und so weiter. Dann würden wir gerne sprechen in einer weiteren Form über die verschiedenen Kooperationsformen. Wie findet man überhaupt Praxispartner? Johanna hat gerade gesagt, sie arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis. Ich arbeite in einer Berufsausübungsgemeinschaft. Was ist das? Was unterscheidet das? Was sind Sicherstellungsassistenten? Was ist Jobsharing? Wie kommt man zu einem Kooperationsvertrag, wenn man sich dann entscheidet, tatsächlich miteinander zu arbeiten? Und wie kann man sich Gewinn und natürlich auch Aufgaben aufteilen? Ein weiteres wichtiges Thema wird dann so die fachliche Kompetenz für die Niederlassung sein. Es gibt viele, viele Themen, die wir alle, die wir doch den größten Teil unserer Weiterbildung in der Klinik gemacht haben, nicht so richtig gut lernen konnten. Zum Beispiel die Vorsorgeuntersuchungen. Also ich für meinen Teil habe in der Klinik U1, U2 gemacht und das war es dann auch. Und all die anderen Us, die dann da so kommen, was ist da wichtig? Wie lernt man pädagogische Beratung, Gesprächsführung, Entwicklungstests, viele fachliche Krankheitsbilder und so, das haben wir alles in der Klinik gelernt. Das ist was anders. Aber wie geht man denn um mit Husten, mit Obstipation und Neurodermitis? Das sind jetzt so die Dinge, die in der Klinik nicht so häufig sind. Und dann natürlich auch als eine weitere Folge das Thema Praxisübernahme. Wie funktioniert es dann tatsächlich, wenn es dann ins Eingemachte geht, wenn ich dann tatsächlich jemanden vielleicht gefunden habe, der seine Praxis abgeben möchte? Wie kann ich die Wirtschaftlichkeit einer Praxis beurteilen? Wie wird der Kaufpreis festgelegt? Werde ich übers Ohr gehauen? Oder mache ich einen Schnapper? Oder ist vielleicht beides nicht gut? Was kann man für Fördergelder beantragen? Gibt es Existenzgründungskredite, KfW-Kredite und so weiter. Also alles Dinge, die vielleicht jetzt so ein bisschen fad sogar klingen oder vielleicht so ein bisschen trocken. Aber wir werden versuchen, sie im Laufe der Zeit auch so ein bisschen mit Inhalt zu füllen, indem wir natürlich vielleicht auch unsere eigene Geschichte so ein bisschen als Beispiel nehmen können oder auch vielleicht von dem einen oder anderen Kollegen in unserem Umfeld berichten können.
Dann ist es natürlich wichtig, wenn man dann eine Praxis hat, wie kann ich mich regional vernetzen? Wie kann ich mit den Leuten zusammenarbeiten, die ich brauche? Also jeder weiß, es gibt Logopädinnen, Ergotherapeuten, es gibt auch Hebammen in der Umgebung. Wie kann ich mich mit denen vernetzen, aber genauso mit den Spezialambulanzen oder den niedergelassenen Spezialpädiatern. Dann gibt es die sozialpädiatrischen Zentren, Gesundheitsamt, Kindergärten, Schulen. Was ist da wichtig bei der Zusammenarbeit? Und dann natürlich auf ärztlicher Ebene in Richtung Praxisführung. Es gibt die Qualitätszirkel, die sich regelmäßig treffen. Es gibt die KV, die Ärztekammer. Was machen die überhaupt? Muss ich da mich irgendwie drum kümmern, wenn die was schreiben? Neben dem BVKJ gibt es natürlich auch andere pädiatrische Verbände. Dann, wie kann ich mich in den Bereitschaftsdiensten vernetzen? Wie kann ich jemanden finden für meine Abwesenheit bei Urlaub oder bei Krankheit? Dann kommt eine weitere Folge tatsächlich ans Eingemachte, wie kann ich die Praxis führen und die Patienten betreuen? Was brauche ich in der Praxis? Brauche ich ein EKG, eine LUFU? Wie schicke ich Labors weg? Wie kann ich Heil- und Hilfsmittel verordnen, ohne dass ich irgendwie in einen Regress komme? Das ist na, auch ein sehr wichtiges Triggerthema. Will ich an Studien teilnehmen? Was gibt es für Möglichkeiten, das zu erleichtern? Praxis-App oder PedExpert, lauter so Programme. Im Praxismanagement geht es dann um Bestellmanagement, um die Sprechstundengestaltung, um Qualitätsmanagement, um Hygiene und Notfallschulungen oder auch, wie finde ich sozusagen mein passendes Praxisverwaltungssystem? Also was brauche ich für ein Programm? Will ich einfach das übernehmen, was der Vorgänger hat oder will ich vielleicht umstellen? Und dann natürlich das Thema Geld als 10. Folge oder wann auch immer das kommen wird. Wie kommt das Geld überhaupt in die Praxis? Was kommt aus der kassenärztlichen Versorgung? Was aus der privaten? Was kommt als Selektivvertrag noch obendrauf? Was muss ich dafür tun? Sprich, was für Qualifikationen brauche ich? Da auch nochmal kurz das Thema Regress. Und als allerletztes, Anke, haben wir ganz wichtig auch noch festgestellt, das Thema Personal. Das ist eigentlich ganz zentral. Ganz zentral.
Ja, super. Also, um das nochmal zusammenzufassen, ich meine, ihr bietet hier ein Komplettpaket um das Thema Niederlassung, natürlich mit dem Fokus auf Pädiatrie und das soll aber nicht heißen, dass andere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachrichtungen nicht zuhören dürfen. Da sind viele wichtige Themen dabei. Ich habe auch gerade gedacht, dass das ein oder andere Thema, wenn sie zum Beispiel um Praxissoftware und so weiter geht, um Qualitätsmanagement, dass es auch mich persönlich interessiert. Ja, also das dürft ihr erwarten, wenn ihr weiter zuhört bei diesen insgesamt 10 Folgen. Für heute machen wir Schluss. Ich glaube, wir haben genug Köder ausgelegt, genug Appetit gemacht. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für eure Zeit, liebe Anke, liebe Johanna und natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet und ich würde mich auch freuen, wenn ihr vielleicht jetzt schon, falls ihr besondere Fragen habt, falls ihr Dinge habt, die euch unter den Nägeln brennen, falls ihr uns da schreiben würdet, gerne an unsere klinisch relevant E-Mail-Adresse kontakt@klinisch-relevant.de und wir würden die dann natürlich an Anke und Johanna weiterleiten. Und ansonsten sage ich für heute erst einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.